Da sind wir wieder bei den Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts.
Dann brauchen wir Kreativköpfe, ganz wilde Personen.
Ihr müsst drüber sprechen.
Wie international wollen wir als Land eigentlich sein?
Das ist ein Riesenthema, also weiß ich nicht, ob wir das in den Podcast schaffen.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format Nachgefragt reden wir mit ExpertInnen und Gästen. Dabei teilen sie ihre persönlichen Geschichten und Erfahrungen mit uns, insbesondere zu Finanz- und Versicherungsthemen. Das soll dich inspirieren und befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung. Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Grundschulalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich arbeite seit 10 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und davon seit 8 Jahren bei Verwendo. Ich habe 2 kleine Töchter.
Hallo Helene.
Hallo Anja.
Helene, hast du schon das Neueste gehört? Wir sind nominiert worden.
Für was?
Für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis.
Nein, ja, nicht dein Ernst.
In der Kategorie Finanzen und Versicherungen.
Ja, alles andere wäre auch seltsam. So, nachhaltige Lebensmittel können wir nicht. Wie cool, das ist ja mega.
Ja.
Geil. Wissen wir, wer uns da nominiert hat?
Nein, das wissen wir leider nicht. Danke für den, der uns nominiert hat.
Genau.
Ich weiß gar nicht, wie die Nominierungen ablaufen. Könnten wir uns mal schlau machen.
Ja, auch von mir ein großes Danke.
Ja, ja.
Also der Deutsche Nachhaltigkeitspreis, ja, dieser, the one and only.
Das große Ding, ja, ich freue mich auch.
Mega.
Aha. Wir haben ganz schön abgesahnt im letzten Jahr, ne? Wir haben das Besser-Grün-Stipendium gewonnen, wir sind Transformer geworden und jetzt sind wir nominiert. Und die Nominierung ist ja schon eine große Ehre, genau genommen.
Ja, es zeigt einfach, dass unsere Bemühungen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, auf fruchtbaren Boden fallen. Und leider zeigt es ja auch, dass es da draußen gar nicht so viele gibt, die das Thema auf dem Schirm haben. Aber wir es dafür umso mehr.
Und wir sind so klein und jetzt sind wir so groß und ich freue mich total drüber. Aber ich glaube, wir sollten jetzt trotzdem langsam zu unserem heutigen Thema kommen.
Jawohl.
Und da sprechen wir heute mit
Dr. Adiba Maignan, eine echte Powerfrau aus Berlin. Sie ist Gründerin von 2 Unternehmen und gleichzeitig Mutter von 2 Kindern. Hallo Adiba.
Hallo, guten Morgen.
Wie schön, dass du da bist.
Liebe Adiba, du hast einen Doktor in Erziehungswissenschaften und hast dich dann dem Bereich HR, also Personal in Unternehmen, verschrieben und dort Leitungsfunktionen begleitet. In der Zeit hast du aber auch die Purple Squirrel Society und einen Verein für Personalarbeit und das Digital Career Institute, eine gemeinnützige GmbH, gegründet. Was sind deine persönlichen Entwicklungen und Veränderungen hinter diesem Lebenslauf und diesen Entscheidungen?
Das ist natürlich eine ganz schön weite Spanne. Erstmal habe ich Wirtschaftspädagogik studiert im Diplom und habe während des Studiums den damaligen Gründer von SofaTutor kennengelernt und brauchte so erste Berufserfahrung fürs Studium und bin dann im Prinzip zu SofaTutor gegangen mit dem Plan, da so ein paar Monate ein Praktikum zu machen. Daraus geworden sind dann 12 Jahre. Ich bin über 12 Jahre da gewesen und habe dort den ganzen Personalbereich aufgebaut, überhaupt erstmal eingeführt, die ersten Personalentscheidungen umzusetzen. Ich habe dann da ein Team aufgebaut. Die ganze Firma ist gewachsen. Als ich angefangen habe, waren wir zu 5. Als ich dann gegangen bin, waren wir so knapp 150 Mitarbeitende. Wir haben da so ganz unterschiedliche Phasen durchgemacht und ich war immer da im Personalbereich tätig und habe den dann eben auch geleitet. Und das hat mir immer so viel Spaß gemacht, weil die Inhalte toll waren. Und auf der anderen Seite war das gerade am Anfang, als ich noch kein Team hatte, oft recht einsam so, ja, weil im Personal, wenn man im Personalbereich arbeitet, dann arbeitet man eben mit den Menschen im Unternehmen und da gibt's dann manchmal Entscheidungen, die getroffen werden, wo es gut ist, sich irgendwie mit jemandem drüber zu unterhalten. Wie habt ihr das gemacht? Oder was haben da vielleicht andere Unternehmen für Erfahrungen gemacht? aus diesem Bedürfnis, mich auszutauschen heraus, habe ich dann die ersten KollegInnen getroffen, mit denen ich dann eben die Purpose Career Society gegründet habe, weil wir gemerkt haben, so wie uns geht es ganz vielen Leuten in den Unternehmen, also die HRlerin ganz klassisch, die irgendwie alleine in dem Feld ist, ja, und sich nicht richtig mit dem Team austauschen kann und mit der Geschäftsführung aber auch nicht, weil die ja eben auch tausend und ein noch zusätzliches Thema haben und nicht sich Vollzeit um HR kümmern. Und so ist das entstanden. Und ich bin dann nochmal zurück zur Uni gegangen, weil ich ein Thema gefunden hatte, was mir total viel Spaß gemacht hat, ja, und was mich irgendwie nicht so richtig losgelassen hat, und habe dann mit meinem Betreuer eben einen Modus gefunden, wie ich das als Doktorarbeit nochmal weiter bearbeiten konnte. Und habe das dann nebenberuflich gemacht. Und als diese Doktorarbeit dann fertig war, kam dann die erste große Welle an Geflüchteten hier in Deutschland an. 2015 war das. Und da haben wir in unterschiedlichen Konstellationen aber immer wieder zusammengesessen und uns gefragt, was können wir eigentlich tun, damit die Leute hier gut in Deutschland ankommen. Ja, mein Vater ist aus Syrien, das heißt, der Kulturkreis war irgendwie mir auch bekannt und nah. Genau, so ist dann das Digital Career Institute entstanden. Das ist damals eine gemeinnützige GmbH gewesen. Da haben wir angefangen, Geflüchtete auszubilden in den Bereich Web Development. Doch das hat sich dann wieder so ein bisschen schneller entwickelt, ja, als wir dachten. Wir haben dann andere Kurse dazu genommen, andere Zielgruppen dazu genommen. Und heute ist das DCI eine große Organisation, die eben QuereinsteigerInnen ausbildet. In alle Bereiche des digitalen, der digitalen Jobs, nicht nur Web Development, wir haben Online-Marketing, HR, wir haben Salesforce, bei uns kann man Python lernen und so. Also genau, da haben wir eine relativ große Bandbreite mittlerweile.
Und alles über digitale Kurse, richtig?
Genau.
Also alles zeitversetzt?
Nee, es sind alles Live-Kurse, aber alle digital. Also die Leute kommen in digitalen Klassenräumen zusammen. Das war, als wir gestartet haben, auch anders. Ja, da haben wir Live-Unterricht wirklich in Berlin am Campus gemacht. Ja, wir haben mehrere Standorte in Berlin gehabt, in Düsseldorf, in Hamburg und in Leipzig. Und dann mit Corona mussten wir das einmal über Nacht umstellen. Ja, plötzlich durften die Leute nicht mehr in die Klasse. Und die Leute, unsere Teilnehmenden waren aber darauf angewiesen, dass diese Kurse weitergehen, weil die waren ja mitten in ihrer Ausbildung im Prinzip. Und haben wir so über Nacht das Ganze umgestellt in digitale Teilnahmemöglichkeit, sag ich mal. Aber es ist trotzdem immer noch live. Ja, also die Lehrer sind da wirklich und Lehrerinnen sind da drin und dabei und unterrichten da.
Ich habe das gelesen und finde es total spannend und bin total begeistert. Ich habe ja in dem Zeitraum Corona und der Geflüchteten 2015 und danach Lehramt an beruflichen Schulen studiert und bin dann ja auch immer wieder in Berührung gekommen mit den über 18-Jährigen, die halt an die Berufsschulen gesteckt wurden, mit dem Ziel, entweder ihren Berufs- oder ihren Schulabschluss zu bestätigen oder überhaupt einen zu machen. Und dem ganzen Ausbildungssystem, was dahinter steckt, über IHK oder in Hamburg ist es die Handelskammer, Handwerkskammer, und wie viele Steine da einfach in den Weg gelegt wurden über Sprachbarrieren, die auch teilweise geschaffen wurden. Also warum ein Schifffahrtskaufmann, der eigentlich den ganzen Tag Englisch spricht, seine Ausbildung auf Deutsch machen muss, ist mir wirklich immer noch ein Rätsel. Und wie international wollen wir als Land eigentlich sein, um zu sagen, es muss, also Ausbildungssprache ist in jedem Fall Deutsch, Abschlussprüfungen müssen immer in Deutsch abgelegt werden. Ja, so wird es irgendwie nichts mit dem Fachkräftemangel, finde ich. Und umso spannender, dass ihr das Thema anders angegangen seid, also auf dem digitalen Weg, um einfach auch viel mehr zu erreichen, als ja, wir das so konnten, so im Kleinen, so in der eigenen Nähkammer, sag ich immer. Wie habt ihr das Thema Deutsch und Englisch gelöst?
Also wir haben das so gelöst, dass wir von Anfang an, wir arbeiten ja viel mit den Jobcentern und den Bundesagenturen für Arbeit zusammen, und wir haben von Anfang an gesagt, die Ausbildung muss auf Englisch sein. Das muss sein, weil die Unternehmenssprache gerade im Startup- und Digitalbereich ist häufig Englisch, gerade weil wir da aus unterschiedlichen Kulturen viele Leute haben, die zusammenarbeiten, dann einigt man sich oft auf Englisch. Und wir haben gesagt, die Ausbildung muss auf Englisch sein, aber wir machen einen Deutschsprachkurs. Das heißt, 4 Tage die Woche ist Fachunterricht und 1 Tag die Woche ist Sprachunterricht. Und das ist bis heute so. Also wir haben es jetzt auch andersrum. Wir haben jetzt mittlerweile auch deutsche Kurse und unterrichten dann Englisch an diesem Sprachlerntag quasi, weil wir jetzt mittlerweile, wenn wir jetzt noch Geflüchtete haben, sozusagen die in den Jahren 15, 16, 17 gekommen sind, dann können die meistens mittlerweile sehr, sehr gutes Deutsch, ja, und vielleicht eher kein Englisch, weil sie damit keine Berührung haben. Aber ganz ursprünglich haben wir angefangen und gesagt, es muss auf Englisch sein, es passt zur Zielgruppe, ja, es passt zu den Zielunternehmen. Und es erleichtert einfach den Zugang für Leute, schneller in Jobs zu kommen. Und das ist das, was wir ganz doll glauben, ja, und was man, glaube ich, auch überall sieht, wenn wenn Menschen hier ankommen und schnell in einen Job kommen, ja, und auch in einen Job, der erfüllt ist, ja, und der dir finanzielle Freiheit gibt und dich wirklich ankommen lässt in auch einer Community, dann ist das das Beste, was dir passieren kann nach einer Flucht, nach jahrelangem Warten irgendwo. Das ist überhaupt nicht der Zustand, den wir wollen. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir unterrichten auf Englisch. Dann können mehr Leute starten einfach, ja. Und wir wissen aber auch, klar, wenn man in Deutschland lebt, dann ist es gut, Deutsch zu sprechen. Deswegen unterrichten wir dann eben auch Deutsch.
Ah, sehr schön. Also quasi an den Handelskammern oder an den IHKs vorbei. Oder seid ihr anerkannt von denen?
Nee, also genau, das ist keine Teilqualifizierung mit der IHK. Also die Leute können dann nicht noch in eine IHK-Ausbildung gehen und sich das anerkennen lassen. Einzelne Komponenten vielleicht schon, aber genau, wir haben unseren eigenen Abschluss. Und was für uns am Ende zählt, ist, dass die Leute in Jobs kommen. Der Abschluss ist, glaube ich, auch was, wo wir als Deutsche sehr gerne drauf gucken, ja, und was uns so gefühlte Sicherheit gibt, ja, beim Bewerten, ob jemand den Job gut macht oder nicht, tut's aber am Ende nicht. Und deswegen haben wir uns da auch relativ schnell wieder von gelöst und gesagt, okay, das Wichtigste ist, dass die Leute in Jobs kommen. Und die kriegen von uns natürlich ein Zeugnis und ein Zertifikat. Genau, aber eigentlich arbeiten wir ab Tag 1 darauf hin, dass sie in unseren Partnerunternehmen unterkommen.
Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, das zeigt sich ja auch. Ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass von den 2015 angekommenen Geflüchteten, ich glaube, 66% mittlerweile in sozialversicherungspflichtiger Erwerbsarbeit sind. Und ja, das sind die Erfahrungen, die ich persönlich mit Geflüchteten auch gemacht habe, dass die, also die wollen das nicht. Die wollen arbeiten, die wollen für sich und ihre Familien sorgen, die wollen einfach ankommen. Und das ist, wie du sagst, also eine Community. Und ich habe viel mit Eritreern gearbeitet, die ja sehr schüchtern und zurückhaltend in ihrer ganzen Art sind, denen es einfach super schwerfällt, aus ihrer Community rauszukommen. Und klar, wie auch? So, die Deutschkurse macht man gemeinsam und dann ist es halt einfach ein Job. So, der oder ein Netzwerk irgendeiner Art, eine Ausbildung, wo man dann auch nochmal mit anderen Kulturen zusammenkommt. Das muss dann ja nicht auch immer Deutsche sein, sondern einfach den Tellerrand weit machen, andere Erfahrungen sehen, sich auf anderen Sprachen unterhalten müssen, sei es Englisch oder dann auch eben Deutsch, ja, um einfach Teil der Gesellschaft zu werden. Und das ist doch das Schönste, was passieren kann. Ich meine, nach, wie du sagst, so einer Fluchterfahrung, die ja auch keiner freiwillig macht. Also ich meine, kein Mensch geht freiwillig aus seiner Heimat und sagt, naja, woanders ist bestimmt viel schöner.
Ja.
Sondern der Druck und der Zwang, der dahinter steckt, den wir immer so gern negieren und tun, als wäre das alles aufgrund von wirtschaftlichen Entscheidungen.
Aber selbst dann. Ne?
Ja.
Also selbst aufgrund von wirtschaftlichen Entscheidungen ist es völlig in Ordnung, in ein anderes Land zu gehen. Es ist komisch, dass wir das den reichen Leuten zugestehen, aber den Armen nicht.
Ja.
Ja, und ich glaube, das ist ein Riesenthema. Also weiß ich nicht, ob wir das in den Podcast schaffen, aber das ist ja auch Teil von Klimawandel und Globalisierung ist eben auch, dass es im Süden sehr viel schlechter aussieht als im Norden auf der Welt. So, und dann muss man sich damit beschäftigen, dass Menschen ihre Länder verlassen. Ja, da macht man sich ein bisschen zu einfach. Und was wir jetzt aber auch viel gesehen haben, ist, dass wir in Deutschland mit den Institutionen auch echt jetzt nochmal einen Sprung gemacht haben. Ja, also 2015, 16, als die ersten Menschen aus Syrien und auch aus Eritrea und so weiter hier ankamen, war es auch so, dass wir sagen mussten, hey, die digitalen Jobs sind übrigens ein Jobfeld, die ihr nicht auf dem Schirm habt, aber die echt gute Gehälter zahlen und den Menschen sehr, sehr viel Freiheiten geben, wenn sie dort einen Job bekommen. Und sie sind übrigens einfach zu erlernen. Also wir hatten so einen Bildungsauftrag sozusagen in die Institutionen rein, die über diese digitalen Jobs überhaupt erstmal aufzuklären. Und gleichzeitig mussten wir eben auch gucken, wer von den Leuten, die ankommen, sind jetzt wirklich interessiert und geeignet für die Jobs. Ja, wir hatten bestimmt, also es ist so eine Anekdote, aber die ist mir im Kopf geblieben, bestimmt ein paar Mal den Fall, dass Leute dann Lust hatten auf unsere Ausbildung, aber von den Leuten dann eben in den Institutionen hier in Deutschland empfohlen bekommen haben, geh doch vielleicht ins Security-Gewerbe oder mach was, wo du schnell Geld verdienst. Und wir haben gesagt, hey, die Leute, wenn die kommen, ja, und die wirklich interessiert sind an einem qualifizierten Job, dann steckt die nicht einfach in irgendwelche Ausbildungen irgendwo hin, wo, sage ich jetzt mal, den Deutschen irgendwie die Erwerbstätigen fehlen. So, sondern so dieses Recht auf, ich möchte in einem Job arbeiten, der mich finanziell absichert, der mich irgendwie eben ankommen lässt. Das haben auch alle so. Und da haben wir, glaube ich, echt einen Sprung gemacht. Also das sind jetzt Diskussionen, die wir heute weniger hören, ja. Also wir haben sicher mit dem Job-Turbo und jetzt dem Fokus auf die ukrainischen Geflüchteten schon den politischen Willen, die Leute schnell wirklich in einen Job zu bekommen, ja, und weniger Zeit in Ausbildung zu investieren. Wobei ich dann aber auch glaube, dass es auch nur so ein bisschen Unterschied in, mit welchen Abschlüssen kommen denn die Leute, ja, oder mit welchen Vorbildungen kommen die Leute jetzt nach Deutschland. Das ist sicher 2015, 16 auch nochmal anders gewesen.
Ja, ist so.
Ja, wobei auch da wieder die Frage ist, was wird eigentlich anerkannt?
Ja, nichts natürlich, klar.
Also da habe ich in meinem Berufsleben auch ein Mathematiker und Physiker aus Marokko kennengelernt. Der hat in Marokko Physik und Mathe studiert. Das wurde in Deutschland nicht anerkannt.
Ja.
Der hat da in der Logistik gearbeitet. Und das finde ich so traurig einfach. Ja, es ist ja auch immer die Frage, was mache ich oder was will ich machen? Ne? Also muss ich so, und welche Möglichkeit habe ich? So, er ist damals aus Marokko gekommen mit Familie, musste also schnell arbeiten da, und man hat ihm gesagt, er müsste jetzt nochmal 3-4 Jahre studieren, so um das zu belegen. Wo ich mir auch denke, er hat studiert, gib ihm halt einen Test oder so, mach so einen Test.
Genau, Deutschkurs und dann
Ach,
einen Test.
Deutsch ist
und
doch auch Quatsch.
Nee, ja, also wenn er gut Englisch spricht, ist es Quatsch, ne? Aber ansonsten braucht er schon, also irgendeinen Zugang zur Sprache, die man quasi matcht, braucht man dann schon.
Ja, eine gemeinsame Sprache braucht man dann.
Ist das nur ein Englisch oder ist das nur ein Deutsch? Ist erstmal egal, aber eine Sprache muss natürlich da sein, klar.
Aber ist dann auch wieder die Frage, welche Möglichkeiten sehen die Menschen eigentlich und werden ihnen aufgezeigt? Mhm. Ja, wenn dann von den Institutionen gesagt wird, geh doch in die Logistik oder geh doch ins Baugewerbe oder geh doch in den Security-Bereich, weil da sucht man Ungelernte händeringend, um nicht auf die Qualifikationen zu achten oder darauf einen Fokus zu legen, so klar, dann füllen wir hier Lücken mit Menschen, die aber eigentlich total überqualifiziert sind und furchtbar unglücklich und auf Dauer ja auch nie aus dieser Schleife rauskommen, aus diesem sozial benachteiligt irgendwie.
Ja, also. Total.
Ja, das klären wir hier nicht, wir drei heute, heute in unserem Podcast, leider.
Ich hätte da schon so ein paar Vorschläge, aber...
Das glaube ich sofort.
Das finde ich total toll, dass du da nicht nur im Kleinen aktiv geworden bist, sondern das wirklich groß aufgezogen hast.
Ja.
Also zu sagen so, hey, ich kann nicht nur, ich kann meine Arbeitskraft einsetzen, aber ich kann das alles auch noch viel größer ziehen und viel mehr Menschen erreichen und helfen.
Ja, da muss ich aber sagen, das ist natürlich auch eine Teamarbeit, ne? Also das hat sich auch dadurch ergeben, dass ich mit 3 Leuten zusammengegründet habe, die schon große Firmen vorher gegründet haben und so. Und das war eine total coole Dynamik zwischen uns einfach. Und da kam das her. Und dann sind wir sicher einfach auch ein Stück weit waren wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, wir waren irgendwie da und wurden immer bekannter in den Communities und dadurch kommen auch immer noch heute Leute zu uns, ja, weil wir da eben viel ja in den Communities auch arbeiten, mit Leuten aus den Communities. Ganz sicher war das auch ein Teamerfolg.
Die Worte einer starken Frau. Ja, aber Moment, ich war das nicht alleine.
Sowieso. Ja.
Ja.
Bist du in beiden Organisationen, also der Purple School Society und dem DCI, heute noch aktiv?
Also in der Purple School Society bin ich nicht mehr so aktiv. Ich habe vor 3 Jahren eine Beratungsfirma gegründet, eine HR-Boutique-Beratung würde ich es immer nennen. Und die Purple School Society ist eher für Leute, die sozusagen in-house HR-Funktionen machen. Deswegen genau bin ich da jetzt nicht mehr so aktiv. Als Organisationsmitglied bin ich da immer noch mit drin, ja, und ich sehe auch die Themen, die besprochen werden und bringe mich da ein. Aber richtig aktiv arbeiten tue ich eben für und am DCI und in der Beratung.
Das ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage, die sich ja genau darum dreht, dass du dich 2021 Vollzeit selbstständig gemacht hast und raus aus dem Angestelltenverhältnis bist. Wie kam es zu der Entscheidung?
Also raus aus dem Angestelltenverhältnis bin ich sozusagen, ich bin erstmal in eine Pause gegangen, ja, in eine Elternzeitpause und bin in die Elternzeit gegangen und dachte, okay, ich habe da einen tollen Job, der macht mir Spaß, mal sehen, was passiert jetzt in dem Jahr, wo ich raus bin quasi. Und dann kam Corona, ja, und dann war irgendwie die Elternzeit ganz anders, als ich das erwartet hatte. Also ja, keine Eltern-Kind-Kurse, kein Babyschwimmen, nichts. Alles war zu. Ich hatte einfach dann auch sehr viel Zeit, so darüber nachzudenken, was ich jetzt eigentlich als nächstes machen möchte. Und habe gemerkt, was mir wirklich Spaß macht, ist immer mit HR-Teams zu arbeiten und denen im Prinzip beim Aufbau von Organisationen, ja, und Organisationsstrukturen zu helfen. Also wie arbeiten wir zusammen? Was passt zum Purpose der Firma? Was passt zu den Organisationen an sich? Was passt zu Gründerteams? Wie sind Gründerteams aufgestellt? Wer fehlt? Wer ist da? Wie arbeitet man mit denen? Und das waren immer die Projekte, die mir auch in der Anstellung am meisten Spaß gemacht haben. Also wenn wir ein neues Team dazugenommen haben oder wenn sich einfach Teamdynamiken geändert haben und wir an den Organisationsstrukturen gearbeitet haben. Und dann habe ich gedacht, das wäre eigentlich cool, wenn ich das Vollzeit machen könnte quasi. Und habe dann gedacht, okay, dann probiere ich das jetzt in dieser eh sehr wackeligen Zeit. Ja, 2020 war irgendwie für mich persönlich einfach ganz viel Neues und die Welt war irgendwie auch komplett anders und es war plötzlich möglich, von zu Hause mit jedem in Kontakt zu kommen und zu arbeiten. Und das habe ich so ein bisschen genutzt und dann die ersten Projekte gemacht und gemerkt, ja, das macht mir total Spaß. Und weil ich aber nicht gerne alleine gründen wollte, habe ich lange mit Julia gesprochen, mit der hatte ich schon in der Purpose Growth Society zusammengearbeitet. Und die war zu dem Zeitpunkt schon länger selbstständig. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir sind von den Werten sehr ähnlich und von den Kompetenzen sehr komplementär. Das heißt, wir probieren jetzt mal uns zusammenzuschmeißen und da Projekte zu machen, die immer diesen Scope, ich würde immer sagen, Organisationsentwicklung mit Fokus auf People oder HR haben. Ja, und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Jetzt hat sich sicher das Profil nochmal so ein bisschen geändert. Ja, wir haben angefangen und sehr viel so Wachstumsprojekte begleitet, ja, so Scale-Up-Phasen oder Startups, die gewachsen sind nach Finanzierungsrunden und so weiter. Jetzt die wirtschaftliche Situation ein bisschen anders heute als noch 2021. Und wir begleiten jetzt, ich würde mal sagen, alle möglichen Transformationsprozesse. Es ist auch Wachstum, aber es ist auch mal irgendwie, wie stellen wir uns heute auf für die Themen, die jetzt so auf uns zukommen. Ja, da hat sich einiges geändert. Und was wir auch viel machen, ist Gründungsteamberatung, zusammen auch mit Company-Buildern oder mit Venture Capitalists, dass wir gucken, wenn Teams wirklich starten, ja, und Firmen starten, in welcher Teamkonstellation passt das eigentlich? Ja, wen brauchen die? Wen haben die? Wo sind offene Flanken? Was kommt auf die zu? Und so schreiben wir sozusagen die erste HR-Roadmap fürs Gründungsteam, beraten da eben für einen guten Start. Weil ich glaube, jeder Investor heute oder Investorin weiß, wie wichtig das Team ist und wie wichtig auch das Miteinander ist. Und dass eben total entscheidend ist, ob dieses Gründungsteam es schafft, Strukturen aufzubauen, in denen Leute gerne arbeiten. Ja. Und wo Leute eben auch bleiben wollen und dazukommen. Also es ist das Produkt, aber es ist auch Team- und Organisationsstrukturen. Und das hat sich krass geändert zu dem Zeitpunkt, als ich im HR angefangen habe. Ja.
Das hat sich zum Positiven verändert, oder?
Für die Mitarbeitenden sicher. Ja, sicher. Ja. Also wir haben ja so eine eigenartige Form des Fachkräftemangels. Also wir haben irgendwie ganz viele Unternehmen, die sagen, hey, wir finden irgendwie die Leute nicht mehr, die das machen. Gleichzeitig haben wir immer mehr Unternehmen, jetzt ja auch in den letzten Jahren oder gerade im Digitalbereich, im Startup-Bereich gesehen, die viele Entlassungswellen auch gemacht haben. Das heißt, es sind wieder auch mehr potenzielle Mitarbeitende auf den Markt gekommen. Also irgendwie sind beide Seiten unzufrieden. Die Mitarbeitenden sagen, es gibt nicht genug geeignete Jobs für mich und die Unternehmen sagen, es gibt nicht genug Personal. Ich glaube, wir haben jetzt noch ein Trainingsproblem. Also wir haben Menschen, aber die sind vielleicht nicht gerade für den Job, den ich suche, am besten trainiert. Und irgendwann werden wir, glaube ich, als Land wirklich in so ein Problem rennen, dass wir nicht genug Menschen haben, die die Jobs machen. So, ich glaube, jetzt sind wir noch so ein bisschen an der Schwelle und müssen irgendwie gucken, dass die Unternehmen auch weiterbilden, ausbilden, umschulen und die Leute mitnehmen, so auf diese längst überfällige Digitalisierungsreise.
Ja genau, hier kommt ja das ganze Thema KI dann auch nochmal. Welche Jobs verändern sich eigentlich durch KI? Wo brauche ich weniger Menschen am Ende, die diese Jobs machen? Und was mache ich mit denen? Also wie schule ich die eigentlich um? Wie nehme ich die mit in diesem Transformationsprozess?
Ja.
Dass die nicht denken, sie werden jetzt überflüssig. Und es ist ja, also jede Industrialisierungswelle, die wir so hatten, je nachdem, ob man von 2 oder 3 spricht, hat ja auch immer neue Jobs mit sich gebracht. Also ja, viele Jobs sind weggefallen, aber in dem ganzen Thema Maschinen zum Beispiel gibt es jetzt viel mehr Jobs, die sich mit der Wartung, Programmierung von Maschinen beschäftigen und da dann rechtzeitig umzuschulen, ja, wie du sagst.
Ja.
Verbindet sich eigentlich auch hier noch dein Background der Erziehungswissenschaften mit der Personalarbeit?
Ja, schon. Also am Ende geht es immer darum, wie eine Gruppe zusammenarbeitet oder lebt oder lernt, ja. Und das ist in den Erziehungswissenschaften ein Thema. Da ist natürlich, also ich habe ja keine Fachdidaktik gelernt, ja. Ich habe jetzt nicht gelernt, wie man Mathematik möglichst gut beibringt, sondern ich habe eigentlich gelernt, wie arbeiten Gruppen zusammen, was gibt es für Dynamiken, wie hält man sozusagen alle in der Gruppe auch motiviert und dabei und von psychologischen Entwicklungsstufen, ja, die man so durchläuft, von dem Moment, wo man geboren wird, bis zu dem Moment, wo man irgendwie erwachsen ist. Solche Sachen finde ich da schon so ein bisschen wieder. Ja, am Ende ist es immer so, glaube ich, wo Menschen aufeinandertreffen, egal ob das jetzt Schule ist oder in Organisationen, gibt es irgendwie Ausverhandlungsprozesse und bestimmte Dynamiken in der Gruppe. Ja, es ist manchmal schon ähnlich wie Schule. Ja. Wir geben von außen vor, wie die Leute irgendwie arbeiten sollen, ja, und in welchen Strukturen sie arbeiten sollen. Und dann kriegen wir da Resonanz und dann müssen wir das System weiterentwickeln. Ich glaube, in der Schule ist es noch schwieriger, weil die Lehrende oder die Lehrer und Lehrerinnen da echt nochmal in starreren Verhältnissen unterrichten müssen. Aber so vom Prinzip ist es ähnlich.
Wie ist denn eigentlich dein Blick auf Führung? Du sprichst von Leben und Arbeiten in Strukturen, aber die Führungskraft hat da ja auch nochmal einen entscheidenden Einfluss auf das Miteinander in der Gruppe, auf das, wie wird gearbeitet, wer arbeitet eigentlich mit wem. Mhm. Wie sind da deine Erfahrungen? Verändert sich das in den letzten Jahren?
Ja, sicher. Es hat sich durch Corona extrem verändert. Vor Corona, würde ich immer sagen, hatte Führung auch viel damit zu tun, präsent zu sein, ja, ansprechbar zu sein. Nach Corona jetzt, wo viele dann auch im Homeoffice arbeiten und vielleicht auch gar nicht so zurückgekommen sind in so einen ganz regulären Büroalltag, hat Führung, glaube ich, schon auch noch wieder mehr damit zu tun, irgendwie Räume zu schaffen. Also ich muss sozusagen als Mitarbeitender, ich muss gesehen werden und gefordert werden, ja. Und das, obwohl ich nicht gesehen werde, weil ich vielleicht nicht mehr im gleichen Büro sitze. Und das ist natürlich für die Führungskraft eine Herausforderung. Also Führung in so einem Remote-Setup braucht aus meiner Sicht mehr Zeit. Ja, es läuft weniger so nebenbei, weil ich bin ja eh da und sehe irgendwie, wie geht's meinen Leuten. Und Führung im digitalen, in so einem digitalen Setup bedeutet für mich jetzt auch, oder was ich sehe, die es gut machen, sind auch ein Führungsteam, die sich sehr eng absprechen, ja, und die sehr, sich sehr gut austauschen. Sonst entsteht, glaube ich, so eine schnelle Dynamik, dass jede Führungskraft so ein bisschen den eigenen Stil durchsetzt. Ja, und wenn wir eine Organisation haben, die überall verteilt sitzt, dann lässt sich das ja auch ganz prima so umsetzen. Aber wir müssen irgendwie trotzdem schauen, was ist das Ziel in der Organisation? Wie arbeiten wir als Führungsteam zusammen? Jetzt komme ich aus dem Digitalbereich. Das heißt, wir hatten nie so eine Führungskultur oder die wenigsten Unternehmen hatten so eine Führungskultur, wo man einfach nur ganz lange sitzen musste. So lange, bis der Chef eben weg war. Was man so vielleicht aus so klassischen Beratungen und so weiter als Vorurteil kennt. Ja, aber Führung ist essentiell für die Organisationsstrukturen. Das ist natürlich essentiell. War es vorher und ist es jetzt auch immer noch. Ja, weil am Ende kann ich mir ganz tolle Organisationsstrukturen ausdenken, auch jetzt in meiner Funktion als Beraterin, wenn die vom Führungsteam nicht umgesetzt werden, ja, oder das Führungsteam sich komplett anders verhält, dann macht es keinen Sinn. Ja, also wenn ich sage, es wäre toll, wenn wir alle uns im Büro immer treffen, ja, dann und dann, und dann bin ich selber derjenige oder diejenige, die nicht dazukommt, dann wird es nicht funktionieren.
Also, das menschelt halt.
Ja.
Der Faktor Mensch ist ja dann doch immer noch ein.
Der wackeligste, dann doch KI ist alles am besten.
Nee, bitte nicht.
Führungskraft KI, stelle ich mir auch interessant vor.
Nee, aber ich glaube, die Mischung ist halt gut. Ne? Wenn ich weiß, wie ich KI nutze, kann ich das auch für meine Führungsaufgaben wirklich gut einsetzen. Ja, also nicht, dass ich einen Bot programmiere, der immer antwortet, wenn jemand aus meinem Team was von mir wissen will. Ja? Aber ich glaube, die Mischung daraus und dann aber auch das menschliche, den menschlichen Austausch, ja, so, das sehen wir auch, das wird auch der Anspruch der nächsten Generation sein, ja, wenn wir gerade versuchen wir hier die Generation Z in den Arbeitsmarkt zu bekommen und sehen schon, okay, das ist schon eine Herausforderung, weil sich die Strukturen auch ein bisschen ändern müssen, weil die Ansprüche an Arbeit anders geworden sind. Und die nächste Generation, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis die in den Arbeitsmarkt kommen, aber ich würde mal schätzen, dass sich dieser Trend eher fortsetzt.
Ja, glaube ich auch.
Ja, sehe ich auch in Schule. Also die ich da jetzt in der Ausbildung habe, dass die schon eine ganz andere oder ganz andere Forderungen und Ansprüche an Arbeit haben, als das noch war, als ich eingestiegen bin, so mit Ellenbogen und möglichst viel Karriere. Und klar arbeitet man dann lange und steckt alles andere zurück.
Gehört halt dazu, ja. Das sehen wir ja auch in unserer Funktion als Eltern. Wir geben uns wahnsinnig viel Mühe, bedürfnisorientiert zu erziehen und so auf alles so möglichst mit viel Verständnis und Betonung auf Gefühl zu reagieren. Dann kann ich natürlich nicht erwarten, dass sich das Bumm mit 17 der Schalter umlegt und ich dann jemanden habe, der in den Arbeitsmarkt geht und die Ellbogen rausholt und sagt, so ist mir egal, was jetzt hier links und rechts passiert. Also da sind wir ja auch so ein bisschen jetzt in der schmiedenden Rolle, ja, für die.
Aber eigentlich ist es doch genau so. Also ich meine, das ist doch das, was haben wir gelernt aus unserer eigenen Erziehung und was nehmen wir mit und wie sind wir so? Und zu sagen, was brauchen eigentlich unsere Kinder und was lief bei uns eigentlich, ja, nicht mal nicht gut, aber was würden wir einfach anders machen?
Ja, ja.
Und ja, genau. Also ich will also jetzt habe ich mir meine Ellenbogen auch irgendwann abtrainiert.
Naja, ich kann die noch manchmal erkennen.
Aber wofür denn auch? Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der Burnout oder Nervenkrankheiten der höchste Grund für Berufsunfähigkeitsgeschichten sind. Also das nimmt doch immer weiter zu, der psychische Druck.
Ja.
Und den haben ja die Generation Z auch schon. Die gehen in die Schule, die gehen ins Studium und denken, die dürfen nur Einser schreiben. Und wenn es dann mal schlechter ist, dann sind da wirklich Nervenzusammenbrüche. Das habe ich in der Uni auch erlebt. Und ich denke mir, das ist eine 2,3. Jetzt entspann dich mal. Am Ende interessiert es niemanden. Nicht mal jemanden, was du studiert hast. Da geht es oftmals nur noch darum, dass du studiert hast. Aber das Was und das Wie und das ist völlig egal.
Stimmt, ja.
Ich habe lange bei der Bahn gearbeitet. Wir hatten Mathelehrer, wir hatten Diplom-Ökotrophologen, also wirklich Jobs, wo du denkst, wie landet man denn da bei der Bahn? Aber ja, es ist dann am Ende nicht mehr wichtig.
Und dann triffst du Friseurinnen, die 3 Salons aufgemacht haben und einfach richtig ihre Frau stehen oder ihren Mann stehen.
Ja.
Es ist total egal. Hauptsache, du machst deinen Job mit Herzblut und es ist quasi deine Berufung und nicht nur dein Beruf, den du so abarbeitest. Ich glaube, das macht viel mehr aus. Und da sind wir aber wieder an dem Punkt, wo man sagt, da ist doch die Angepasstheit genau das, was wir nicht brauchen. Und mit zunehmender KI-Tätigkeit noch weniger. Dann brauchen wir Kreativköpfe, ganz wilde, gelbe Personen, die...
Ja.
Dann brauchen wir das alles, diese ganze Angepasstheit, diese ganze in die Form pressen nicht mehr.
Da sind wir wieder bei den Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts. Kollaboration, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken.
Ja.
So, wie ist denn dein Blick in die Zukunft für den HR-Bereich? In Unternehmen. Was wird sich noch verändern, sowohl für Unternehmen als auch für die Angestellten? Du hast ein bisschen schon was angerissen, aber so jetzt nochmal kurz, was würdest du sagen, so die Punkte?
Ich glaube, HR, das HR-Team und das HR-Thema wird in Zukunft eher größer, aber es wird sich ein bisschen mehr darum drehen, wie integrieren wir in unsere Arbeitsprozesse oder wie bauen wir unsere Arbeitsprozesse so auf, dass sie ermöglichen, dass die Leute nachhaltig zufrieden und gut arbeiten können. Ja, und ich glaube, da ist eine große Herausforderung natürlich, wie integrieren wir KI bei uns? Was macht KI bei uns? In welchen Bereichen verändert es Berufsprofile? Aber auch, wie gehen wir als HR mit KI um? Was können wir davon nutzen, um vielleicht gerade im People Operations Bereich viele Prozesse so zu digitalisieren und automatisieren, dass sie mir nicht mehr so viel Kapazität nehmen im HR? Und dann glaube ich, der zweite Punkt ist, HR wird sich viel mehr noch auf die Führungsteams konzentrieren. Ja, weil es geht, glaube ich, schon in Zukunft immer wieder darum, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Die Forderung der Generation hat sich geändert, wie wir arbeiten. Auch unsere ganze Welt hat sich geändert. Ja, das heißt, das hat alles Konsequenzen auf, wie wir zusammenarbeiten, in welchen Strukturen, wie lässt sich das nachhaltig aufbauen, wie bauen wir Teams, dass sozusagen jede und jeder produktiv und aber auch effizient arbeitet? Das sind, glaube ich, so Fragen, die wir jetzt schon sehen, dass sich die Teams stellen. Ja, also, und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Fragen, aber da sehen wir so ein bisschen, das sind so die beiden Hauptthemen. Ja, also HR muss und wird KI so integrieren, dass ein paar Prozesse einfacher sind und es sich damit dann auf den zweiten Schwerpunkt Führung mehr konzentrieren kann.
Spannend, ja. Ich glaube, das braucht es auch, ja. Nun bist du neben einer erfolgreichen Gründerin, Unternehmerin und Netzwerkerin auch noch erfolgreiche Mutter von 2 Kindern.
Erfolgreiche Mutter.
Das sieht man doch erst am Ende, ob das erfolgreich war.
Das ist wieder so ein Frauengedanke. So, nee, wir sind schon erfolgreiche Mütter. Ich glaube, jede Mutter ist erfolgreich.
Glückliche Kinder ist das Ziel, ja.
Richtig. Welche Symbiose bilden für dich diese unterschiedlichen Rollen?
Am Ende ist es, glaube ich, wie vor den Kindern auch, ja, das Integrieren von Privatleben und beruflichem Leben. Ja, und das sind verschiedene Rollen. Die sind auch unterschiedlich fordernd zu unterschiedlichen Zeiten, würde ich sagen. Aber die harmonieren insofern, als dass ich glaube, dass ich jetzt durch meine Selbstständigkeit einfach auch sehr viel Flexibilität dazu gewonnen habe. Ja, und mir vieles so bauen kann, dass das für mich passt. Ja, wenn das Calls sind, wie wir jetzt irgendwie super früh, ja, oder gestern Abend noch super spät, so dass ich so ein bisschen von allem mitbekomme, aber dann auch mal, keine Ahnung, auf den Nachmittag auf dem Spielplatz stehen kann, ja, und nicht einfach von 9 bis 5 irgendwo sitzen muss, weil sich das so gehört. Also das, glaube ich, hat sich ein bisschen in der Arbeitswelt geändert, aber mit der Selbstständigkeit kommt ja neue Sorgen, aber auch große Flexibilität dazu. Und ich glaube, dann lässt sich das, also das für mich, wie sich sozusagen alles vereinbaren lässt.
Und hat sich deine Arbeit dadurch verändert, dass du jetzt Kinder hast? Also so auch auf den HR-Bereich bezogen, dass du siehst, wie sind denn die Nächsten? Dass du da schon so drüber nachdenkst, wie wird es deinen Kindern im Arbeitsleben mal gehen?
Ja, ein bisschen vielleicht. Ich glaube, ich hatte das immer, dass ich so beobachtet habe, wie Kinder in meinem Umfeld groß werden durch diesen erziehungswissenschaftlichen Background. Ja, das ist so auf der wissenschaftlichen Ebene bin ich da immer irgendwie dran gewesen. Klar, jetzt stellt man sich vielleicht nochmal anders vor. Wie ist es dann? Was sage ich eigentlich meinem Kind, was jetzt wichtig ist, um einen Beruf zu finden, der dir so viel Spaß macht, ja, dass du es gerne tust? Und ich denke jetzt wahrscheinlich auch häufiger drüber nach, wie erzähle ich dann über Arbeit? Weil ich weiß, die Kinder hören das ja auch. Ja, und die lernen von ihren Eltern oder von den Leuten in ihrem Umfeld. Und wenn ich jetzt immer nach Hause komme und mich nur beschwere, dann hat das Kind natürlich den Eindruck, dass das irgendwie erstmal ein bisschen nervig, diese Arbeit. Ja. Gerade weil ja für Kinder das wahrscheinlich auch erstmal so ist, warum gehen die Eltern überhaupt arbeiten? Das ganze Konstrukt Geld verdienen muss irgendwie mal beigebracht werden. Und für Kinder ist wahrscheinlich arbeiten gehen erstmal so, genau, wir gehen einfach zum Automaten, da kommt Geld raus. So.
Es fließt wie Honig. Das ist einfach da.
Ja, genau.
Genau, und dann, ich habe kein Geld dabei. Aber du hast doch deine Karte, genau.
Nee, du musst doch nur diese Karte rausholen. Oder du hast doch dein Handy dabei. Ja, ja.
Meine Große sagt jetzt auch immer, wenn wir sie zur Kita bringen und dann verabschieden, das immer so, tschüss Mäuschen, viel Spaß. Tschüss Mama, arbeite schön.
Aber ich glaube, das ist ja auch so. Ja, na klar, das ist vielleicht so das Thema, wo ich am konkretesten so darüber nachdenke. Wie rede ich auch sonst so über meinen Job, ja, oder die Dinge, die ich so tue, wie erkläre ich das eigentlich einem kleinen Kind?
Ja, die sind noch jünger, ne, als meine. Die sind noch nicht in der Schule, ja. Deine Kinder, ja.
Nee.
Ja, weil da kannst du ja schon ganz alles offen sagen. Ich sage auch Konflikte, wenn ich Konflikte habe im Unternehmen, das erzähle ich ihr alles ganz offen. Kommt dann aber auch manchmal vor, dass sie sich dann einmischt und mir sagt, oder das ist ja irgendwie auch schön, was sie darüber denkt und wie sie das machen würde. Ne, Helene, du hast das einmal miterlebt.
Das ist doch gut, hast du gleich eine Beraterin zu Hause.
Ja, vielleicht.
Zumindest in gewisser Weise. Also das finde ich auch gut, dass sie so selbstständig mitdenkt und so. Also.
Ja, und ich glaube, so ein kindlicher Blick auf sowas schadet ja manchmal nicht. Ne? Ja. Denkt man ja wirklich manchmal, warum mache ich mich eigentlich verrückt? Ja, ja, voll.
Ja. Und ich will genau das. Auch wenn das mir nicht immer gefällt, was sie mir sagt, sage ich immer, also mit der Wahrheit kann ich umgehen, die sollst du mir immer sagen.
Ja.
Aber es ist doch gut, dass sie selbstständig mitdenkt. Ich meine, das wollen wir doch auch, oder? Dass sie selbstständig denken und dass sie für das, was sie denken, einstehen.
Total.
Und sich das auch mal äußern und nicht wie Kinder früher möglichst angepasst sein müssen und bloß nicht reden, wenn Erwachsene reden.
Klar,
und
so. Unbedingt.
Also, ja, das finde ich auch ganz wichtig. Und da dann ja auch zu erklären, so, ja, geht leider nicht, weil es sind dann jetzt Dinge, die da vielleicht noch dranhängen oder zu sagen, ja, gute Idee. Also so dieses ganze Thema Selbstwirksamkeit ist für Kinder doch super wichtig. Ja.
Obwohl die echt gute Ideen haben auch, ne?
Klar. Total.
Ganz unkomplizierte Lösungen für komplexe Probleme.
Das stimmt. Welche Tipps hast du denn für junge Mütter oder Eltern zum Thema der Verbindung von Care-Arbeit mit Job, wie du es jetzt machst, oder dann aber auch fürs Vorsorge fürs Alter? Also wenn jetzt eine Person mehr Care-Arbeit leistet als die andere, dann da vorzusorgen. Welche Tipps hast du da?
Also ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich eher so ein, vielleicht nicht nur Mütter, es gibt ja auch Väter, die zu Hause bleiben, aber ich glaube, das Wichtigste, das Allerwichtigste, was ich in meinem Umfeld auch immer, wofür ich in meinem Umfeld, glaube ich, auch mal bekannt war, ist, dass ich sage, ihr müsst drüber sprechen. Das ist schon mal so Nummer eins. Also, dass wir irgendwie aufhören, davon automatisch auszugehen. Da bleibt dann jemand halt ein Jahr oder länger zu Hause. Aber das ist dann so, da wird sich die Gesellschaft dann schon drum kümmern, dass da irgendwie genug Vorsorge passiert. Das ist nicht so. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal zu schauen, was macht das für einen Effekt, wenn ich zu Hause bleibe, ja, finanziell aktuell, aber auch in der Vorsorge für später. Und ich glaube, da kommt dann so der Fluch der irgendwann später Entscheidungen. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich ein großes Thema für euch, so dieses ganze Thema Vorsorge und so. Das sehe ich ja auch, wenn ich mit den Unternehmen über sowas spreche, ist noch so lange hin. Hm. Wer weiß.
Genau.
Will ich mich eigentlich nicht mit beschäftigen, weil dann bin ich ja auch alt und wer weiß so, ne? Und, und das gilt es auch, in so einem Moment zu überbrücken, wo du eigentlich so voller Glück bist, weil du hast gerade ein Kind bekommen und es ist irgendwie alles schön. Und jetzt musst du plötzlich dir darüber Gedanken machen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt zu Hause bleibe und was bedeutet das später? Und ich glaube, da ist Schritt eins, sich das erstmal bewusst zu machen, beraten zu lassen und zu gucken, was hat es eigentlich wirklich für Auswirkungen? Und dann muss man, glaube ich, schon analog zum Familienmodell Da bin ich vielleicht wirklich sehr organisationsentwicklungsgeprägt, ja, oder so muss man schauen, wie ist unser Familienmodell und was ist da fair für alle Seiten für später. Ja, und wenn ich ein Modell habe, wo einer komplett zu Hause bleibt und einer komplett arbeiten geht, dann empfinde ich es zumindest als fair, wenn dann auch geteilt wird, was nach Hause gebracht wird. Wenn das Kind ist ja auch mindestens 50-50. Wenn man sich die Betreuung nicht 50-50 aufteilt, dann muss auch Absicherung und Geld und so weiter aufgeteilt werden. So, sonst finde ich das zumindest als unfair. Aber ich glaube, die Hälfte des Weges geht man schon, indem man überhaupt erstmal drüber spricht und sich da Klarheit macht, was das bedeutet. Ja, auch langfristig. Und das ist ein blödes Thema, weil man nicht gerne darüber spricht, was irgendwann mal ist, wenn man alt und nicht mehr so dynamisch ist, quasi wie man jetzt ist.
Es gibt ja ein afrikanisches Sprichwort, das besagt, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Was wären denn deine Tipps, wie so ein Dorf aussehen kann?
Kommt darauf an, wo man wohnt, ob man weit weg wohnt von da, wo man selber aufgewachsen ist. Ja, also beziehungsweise hat man Betreuungsmöglichkeit über die Familie. Aber ich glaube, dass das total wichtig ist, dass man sich Betreuung sucht, mit der man sich auch selber wohlfühlt. Ja? Also eine Kita, in der ich ein gutes Gefühl habe bei den Erzieherinnen und Erziehern und auch das Thema ja, Babysitter oder Babysitterin da so ein bisschen danach geht, wo man sich mit selber wohlfühlt. Weil das ist das, glaube ich, was am Ende mir dann auch die Freiheit gibt, mich in der Zeit anderen Dingen zu kümmern, wenn ich mich nicht gedanklich damit beschäftige, ist mein Kind jetzt eigentlich gerade gut aufgehoben. Ja, und klar, je besser man das sozusagen mit der eigenen Familie irgendwie auch abbilden kann, desto komfortabler ist es. Jetzt weiß ich aber auch, dass viele Leute gar nicht so Familie im Umfeld haben. Ja, und da sind wir sehr, sehr, sehr glücklich drüber, dass wir das alles haben.
Ja. Ja, aber wie schön, dass du auch die ErzieherInnen ansprichst, weil ja für viele ist ja Kita gar nicht Teil dieses Dorfes, sondern ja wirklich irgendwie Verwahrung. Das hatten wir in einem anderen Kontext auch schon mal. Das ist ja klar, also meine Kinder verbringen so viel Zeit in der Kita, da ist das natürlich auch irgendwie ein Vertrauensverhältnis.
Toll, und ja.
Da sind das natürlich auch wichtige Menschen.
Total. Und
wer sind die eigentlich?
Ja. Das Prinzip Familie ist so nicht gedacht gewesen, dass eine Mutter mit ihrem Kind 1 oder 3 Jahre alleine zu Hause hockt, das ist einfach voll ungesund. Das ist für die Mutter schlecht,
ja. Für
den Vater schlecht, weil wenn der nach Hause kommt, ist ja auch erstmal nur noch die leicht angeknackste Mutter und das Kind ist ja auch nie mal in anderer Hand und immer nur mit der Mutter zusammen. So das Höchste ist mal der Vater. Das ist einfach voll ungesund. Ich glaube wirklich mittlerweile, das ist total ungesund
ja.
für die Psyche der Familien, einzelnen Familienmitglieder.
Wirklich, ja. Ja, und ich glaube, da ist es dann wieder das Dorf, weil das muss ja nicht nur Familie sein. Also
es kann der Nachbar sein, wenn du den gut gern magst.
Total,
oder die Nachbarin.
Total.
So, oder Freunde, die in der gleichen Situation sind. So in einem
ja, man muss gucken, wen man findet, ne? Also was früher vielleicht Familie einfach zwangsläufig war, weil du kennst deine Schwester nun mal gut, das ist halt heute, sind halt heute Fremde. Und mir persönlich fällt das schwer. Also mittlerweile nicht mehr so, nun ist ja meine Tochter auch schon 9, aber als sie kleiner war, ich konnte sie nicht so abgeben an diese ganz unbekannten Leute.
Meine These ist auch, dass es was damit zu tun hat, welchen Druck man uns Müttern auferlegt.
Mhm.
Also dass das halt patriarchalisch auch gar nicht gewollt ist, dieses Dorf. So, dass man als Mutter gehemmt ist, um Hilfe zu fragen.
Interessant.
Also jetzt im Familienkontext nochmal anders, aber wenn es dann darum geht, wirklich nicht Verwandtschaft irgendwie einzubinden und zu sagen, hey, könnt ihr mein Dorf sein? So, dann ist es immer noch dieses, wie du gibst dein Kind ab
ja. Und
so. Also so, dass es gesellschaftlich noch nicht so opportun ist.
Mhm.
So, ja. Als Unternehmerin spielen Finanzen für dich natürlich eine Schlüsselrolle. Welche 2 Grundprinzipien diesbezüglich würdest du deinen Kindern unbedingt mitgeben wollen?
Ich glaube, das ist ähnlich wie bei der vorherigen Frage. Es ist das A, hab Transparenz darüber, ja, was jetzt und was in Zukunft ist. Und wenn du es nicht alleine managen kannst, dann such dir Hilfe bei oder such dir jemanden, der das mit dir mit aufsetzt. Ja. Also gerade so bei dem Sprung in die Selbstständigkeit gibt es ja super viele Fragen, sich zu stellen. Also wie will ich versichert sein? Wie machen wir das jetzt mit der also Anstellung oder nicht, ist ja nochmal eine Frage. Und wie will ich versichert sein? Wie bin ich abgesichert und so weiter? Und ich bin da selber drin, ehrlich gesagt, nicht die Allerbeste. Ne? Das ist nicht alles durchdrungen. Und ich weiß, was auf mich zukommt und ich weiß, wo ich stehe. Und ich weiß auch, wer mir helfen kann, das Thema zu bearbeiten. Und ich glaube, das würde ich auch immer so weitergeben an alle in meinem Umfeld. Wenn du es nicht selber kannst, dann such dir jemanden, der dir hilft.
Ja, sehr gut. Das ist halt oft so mit Steuern und so, ne? Das ist so mein Ding, ja. Und das hat ja auch einfach was mit Zeit zu tun. Also klar kann ich mich da irgendwie einfuchsen,
ja.
Aber brauche ich das wirklich? Also macht das Sinn oder kann ich nicht meine Zeit irgendwie anderweitig sinnvoll nutzen und das den Experten überlassen?
Ja, du musst dann ja du musst ja trotzdem die Entscheidung treffen. Also wie will ich abgesichert sein im Alter? Ja, wie hoch sollen die Sachen, die Bezüge sein, die ich da rausbekomme und so? Was für ein Lebensstandard habe ich jetzt? Was will ich eigentlich mal später haben und so? Und auf, sich auf diese Entscheidung zu konzentrieren und den Rest so ein bisschen sich da sich helfen zu lassen, ist, glaube ich, also für mich auf jeden Fall ein Best Practice.
Ja, ist bei mir ganz genauso wie bei dir, Adiba. Und deswegen bin ich auch sehr froh, in einem solchen Unternehmen zu arbeiten. Da kriege ich relativ gut Beratung.
Ja, das glaube ich.
Also nicht nur relativ.
Das ist wirklich ein guter Match dann.
Ja. Gibt es Dinge, die du uns gerne fragen möchtest?
Warum, glaubt ihr, tun sich Arbeitgeber mit diesem Thema Altersvorsorge und so weiter so schwer?
Du meinst jetzt so bezogen auf das Thema betriebliche Altersvorsorge auch?
Ja, oder auch allgemein die Altersvorsorge, ja, betriebliche Altersvorsorge, aber auch Vorsorge für die Mitarbeitenden. Also warum fällt es den Unternehmen in meinem Umfeld so? Warum fällt denen das so schwer, sich mit solchen großen Themen beschäftigen? Altersvorsorge ist das eine Thema, aber auch Ausbildung, Weiterbildung. Was glaubt ihr, was kriegt ihr da so für Feedback von euren Kunden und Kundinnen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
Puh, ich könnte das jetzt aus, lass mich kurz meine verschiedenen Perspektiven reinnehmen. Also ich habe 8 Jahre bei der Bahn gearbeitet, also in einem ziemlich großen Tanker, der da draußen so rumfährt. Mhm. Dann so aus Kundensicht und dem aus dem Studium. Ich glaube, dass es, also bei den Großen ist es angekommen, glaube ich. Da wird es halt einfach gemacht, da wird es einmal eingeführt und dann auch nicht mehr hinterfragt, das ist okay. Ich habe so das Gefühl, dass bei den Startups das Thema einfach nicht wichtig ist, weil da einfach Performance wichtiger ist gerade erstmal. So dass gute Leute, die müssen motiviert sein und da ist noch so viel Drive to Success, würde ich mal sagen, dass das hinten runterfällt. Mhm. Und ein Stück weit es vielleicht selbst auch nicht durchdrungen wird. Das habe ich immer noch so dieses, was bedeutet das eigentlich für mich als Arbeitgeber? So, jetzt gebe ich da einen Zuschuss. Kostet mich das dann was? Und was kostet mich das jetzt? Und bin ich bereit, dieses Geld in Mitarbeiter zu investieren? Die kriegen ja schon ein gutes Gehalt. Ist das dann nicht genug? Sollte sich nicht jeder selber kümmern? Das ist doch die eigene Verantwortung, was fürs Alter zu tun. So, warum muss ich das tun? Mhm. Ja, das finde ich auch sehr spannend, weil es ja Studien gibt, dass die betriebliche Altersvorsorge oder auch betriebliche Krankenversicherung für viele Mitarbeiter ein großes Thema ist und sich da viele Arbeitgeber wirklich noch sperren. Also ich kenne es von Versicherten, die Unternehmen verlassen, die wir betreuen und denen ich anbiete, wenn sie danach noch Fragen haben, können sie sich auch immer wieder melden. Und die landen dann bei Arbeitgebern, die sagen, nö, wir geben keinen Zuschuss, du kannst es weiter besparen, aber wir machen da nichts. Und dann ist so, warte mal kurz, ist gesetzlich geregelt. Also die Arbeitgeber müssen 15% Zuschuss geben. Ja, aber machen die nicht. Und klar verstehe ich dann auch, dass man sich dann nicht direkt irgendwie mit einem neuen Arbeitgeber anlegt. Mhm. Aber ich auch immer noch mal mitgebe, so, das kannst du auch im Nachgang noch einklagen und verstehe ich nicht. Also, dass man es nicht aktiv anbietet, weil man sich nicht kümmern will, okay. Aber wenn jemand kommt und sagt, hey, ich habe da was, ich möchte das gern weiter besparen, wie viel Zuschuss gibst du denn? Dazu sagen, ja, gar nichts, kümmere dich selbst, ist dein Problem. Halte ich halt nicht für zukunftsfähig. Also, wenn es in Zukunft eben nicht mehr, und das wirst du ja genauso sehen, nicht mehr nur darauf ankommt, wie viel Geld landet eigentlich am Ende des Monats auf meinem Konto, sondern auch, was drumherum gibt es denn? Also nicht den berühmten Apfelkorb und freies Wasser, sondern wirklich Absicherung. Und da ist die betriebliche Altersvorsorge ja wieder was, was ganz weit weg ist. So, das kriegt der Arbeitgeber ja gar nicht mehr mit. Dann ist das Thema betriebliche Krankenversicherung schöner, wo man halt jetzt eine Absicherung macht und dann kriegt der Mitarbeiter einmal im Jahr Vorsorgeuntersuchung oder Zuschuss zu Zahn, Brille, stationär, wie auch immer.
Ja.
Das ist, glaube ich, dann eher nochmal weil man da den Benefit direkt sieht. Das
sehe ich ja auch, sobald du mit dem Thema BAV kommst, auch als Beraterin und sagst, na, was macht ihr da eigentlich schon? Oder ihr wisst schon, dass ihr müsstet und dass es eigentlich auch, ehrlich gesagt, für alle Seiten lukrativ sein kann. Das ist dann viel so, oh ja, nee, langweiliges Thema. Lass mal lieber über die neue Karriereseite reden.
Ja, ist verrückt, ne?
Ja.
Also und dann in den weiteren Prozessen mache ich ja oft die Kickoffs mit den Mitarbeitern, wenn es dann doch eingeführt wird.
Ja.
Und die sind super interessiert. Also da kommen teilweise richtig gute Fragen. Also so die interessieren sich schon für das Thema.
Ja.
Und auch, sollte ich jetzt eine betriebliche machen oder was ist der Vorteil zur privaten oder auch die Nachteile oder so? Also wirklich, wirklich gute Fragen.
Ja.
Ja, und auch da die Bock haben und sich einfach damit zu beschäftigen. So, und jetzt sind es ja vielfach internationale Unternehmen, wo man dann auch sagt, nee, die wissen gar nicht, ob sie noch so lange in Deutschland sind. Das ist dann eine Sache, aber das Thema haben die schon auf dem Schirm, ja. Okay, dann haben wir immer noch 2 spannende Fragen zum Schluss. Welche Menschen inspirieren dich?
Ich glaube, am ehesten Menschen in meinem persönlichen Umfeld. Also immer irgendwie Frauen, die, also in meinem persönlichen Umfeld habe ich viele Frauen, ja, Freundinnen und aber auch Freundinnen, die auch Unternehmen gegründet haben. Und ich finde immer interessant, wie so jede und jeder sich so seinen Weg durch dieses Leben so schlägt. Ja, und da gibt es unterschiedliche Leute, die ganz unterschiedliche Dinge so entscheiden. Und ich finde das immer schön, alle so im Umfeld zu haben und alles zu sehen, was möglich ist quasi, ja, von Entscheidungen für ein Leben ohne Kinder, komplett Karriere bis hin zu vielen Kindern und sich da dann total engagieren und aufgehen, das finde ich irgendwie total interessant. Und mich interessieren immer Unternehmerpersönlichkeiten, die es irgendwie schaffen, von allem was zu haben. Ja? Also sowohl Karriere als auch ein Privatleben und ja, Leute, wo ich auch viel von lernen kann, die das Thema Balance, eigene Prioritäten und vielleicht auch manchmal ein bisschen Ruhe und das Abwarten und verschiedene Phasen irgendwie überstehen. Das sind so inspirierende Menschen für mich.
Ja, spannend. Und welches Buch hast du zuletzt gelesen oder gehört?
Gelesen oder gehört? Ich habe zuletzt gelesen das Buch Sophia von Rafik Shami. Das ist ein syrischer Autor. Und da geht es darum, dass ein Mann, der sozusagen in Italien lebt, aber Syrer ist, irgendwann zurückgeht nach Syrien und seine Familie so besucht. Und das fand ich irgendwie total interessant. Also so in der Belletristik. Ja. Und als Ratgeberthemen, glaube ich, habe ich im Moment dann sehr viele Ratgeber oder so Bücher rund ums Thema Parenting gelesen.
Ja. Kenne ich. Die kenne ich bestimmt
so,
alle.
Ich finde das irgendwie einfach interessant. So, das ist, glaube ich, das Gleiche wie mit den Persönlichkeiten. Ich finde es irgendwie, ich profitiere total davon, verschiedene Perspektiven zu haben und daraus dann meine eigene zu bilden. Ja, ich glaube, ich bin nicht so, dass ich dann denke, ah, genau so muss man es machen. Ja, weder bei Persönlichkeiten noch bei Büchern. Aber ich finde es irgendwie inspirierend, ganz viele verschiedene Perspektiven zu haben und dann zu sagen, ein bisschen von dem und ein bisschen von dort nehme ich mir so selber mit.
Rafik Shami ist ein toller Autor.
Ja, wirklich toll.
Ich musste gerade mal gucken, was ich von ihm gelesen habe. Eine Handvoller Sterne. Sehr spannende Empfehlungen und ganz tolle Tipps und Hacks von dir, liebe Adiba. Das war ein sehr tolles Gespräch und ich hoffe, auch unsere HörerInnen nehmen da eine Menge raus mit.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns, Adiba. Vielen Dank.
Vielen Dank für eure Zeit und einen schönen Tag wünsche ich euch.
Ebenso, bis bald.
Dankeschön, mach's gut.
Danke, tschüss.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.
ErzieherInnen